Es ist Samstag, der 8. Februar.
Apokalypse, Unfilterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Donald Trump träumt von Luxushotels im Gazastreifen. Stören tun da eigentlich nur die 2,3 Millionen Palästinenser. Die sollen, zumindest solange all die Mar-a-Gazas gebaut werden, in anderen Ländern leben. Aber vielleicht dürfen sie eines Tages auch zurückkommen, als Liftboy oder Zimmermädchen. Oskar Lafontaine vertritt seine Frau bei einer Wahlkampfveranstaltung in Wuppertal. Das ist nett, so muss Liebe sein. Und vielleicht eröffnen die beiden nach der Wahl mit dem Papst dort auch noch eine Herrenboutique. Olaf Scholz empfängt im Bundeskanzleramt rund 100 Karnevalisten. Das ist so, als würde Dieter Bohlen zum Deutschen Philosophenkongress einladen. Scholz versuchte sich sogar an einer Art Büttenrede, ein eigentlich lustiges Genre. Seine endete dann aber so. Dabei lass ich's bewenden, denn schwer soll's nicht enden. Gelassen und heiter, so machen wir weiter. Punkt. Mit diesem inoffiziellen Motto des Apofika Presseclubs sind wir auch schon beim laufenden Bundestagswahlkampf und der Frage, ob Friedrich Merz demnächst auch Büttenreden halten wird und ob die AfD dann wieder mitlacht. In 2 Wochen wird gewählt. Viele Menschen sind unentschieden, so wie selten zuvor. Wen kann man eigentlich noch wählen? Die Frage höre ich dieser Tage immer wieder. Wir geben hier zwar keine Wahlempfehlung, ziehen aber eine vielleicht am Ende doch ganz hilfreiche Zwischenbilanz dieses kurzen, aber ziemlich absurden Wahlkampfs. Der Apofika Presseclub mit diesen tollen Gästen. Hajo Schumacher, der Journalist, kommentiert schon seit vielen Jahren auf schier endlosen Ausspielwegen mit seiner unkopierbaren Symbiose aus Intellektualität und Kirmeswitz das politische Geschehen pointiert wie kein zweiter. Und Mariam Lau, die politische Korrespondentin der Zeit, schätze ich, weil sie meinungsmäßig wirklich nie einfach so im Mainstream mitschwimmt, weil sie sagt, was sie denkt, auch wenn sie damit aneckt, rechts wie links. Herzlich willkommen euch beiden. Es gibt diesen tollen Begriff der resignativen Wechselstimmung. Den habe ich aus einem Wahlkampf 2005 schon mal gehört. Er beschreibt eigentlich das, was ich auch gerade empfinde. Die Leute sind absolut durch mit der Ampel. Niemand wünscht sich dieses Konstrukt zurück. Aber es gibt gleichzeitig auch keinerlei Vorfreude auf irgendetwas anderes, auf keine Person, die dort als Spitzenkandidat zur Wahl steht, auf keine andere Partei. Und Mariam, ich will mit dir beginnen. Warum glaubst du, fällt es vielen Bürgerinnen und Bürgern so schwer, gerade eine Partei zu finden, von der man sagt, auch guten Gewissens, ja, die ist es?
Ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass wir alle spüren, dass irgendwas zu Ende gegangen ist. Also dieses deutsche Geschäftsmodell, wir lassen uns von den Amerikanern verteidigen, wir kaufen von den Russen die billige Energie und die Chinesen kaufen bitte brav unsere Produkte. Das ist alles vor die Wand gefahren, das ist am Ende. Und alle Parteien, die jetzt zur Wahl stehen, waren dabei, als wir uns in diesem Modell sehr gemütlich eingerichtet haben. Also warum soll jetzt irgendeiner dieser Beteiligten eine Garantie dafür bieten, dass wir jetzt wirklich umsteuern? Und ich glaube, inzwischen sieht es doch so aus, dass viele Leute denken, der Merz war immerhin einige Jahre nicht dabei. Vielleicht ist da die Wahrscheinlichkeit noch am größten. Also deshalb liegt die Union vorn. Aber ob das dann auch tatsächlich so kommt, wird man sehen.
Hajo, dieser Begriff der resignativen Wechselstimmung, beschreibt der für dich auch ganz gut die Situation in Deutschland 2 Wochen vor dieser vorgezogenen Bundestagswahl?
Beschreibt für mich vor allen Dingen auch die Stimmung der letzten, 20 Jahre. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Wahlkampf Merkel-Steinmeier jetzt von Aufbruch geprägt war oder Merkel-Schulz oder Merkel-Steinbrück oder Laschet-Scholz. Diese Frage, ach du Schreck, was soll ich wählen, die kriegst du doch wirklich alle 4 oder in diesem Fall 3 Jahre gestellt. Das ist gar nicht neu. Ich glaube, es war bei Mariam in der Zeit, dass da irgendwelche schlauen Leute gesagt haben, wir müssten uns unsere Parteien mal angucken, ob die eigentlich noch so wirklich genau die Milieus abbilden. Und ihr hattet da, glaube ich, so Vorschläge für neue Parteien. Also ich mache mal einen Aufschlag. Wilfried Kretschmann gehört zu einem Flügel der Ökolibertären. Das ist was ganz, eine ganz eigene grüne Stimmung. Die ist nicht links, sondern die ist fast ja so wirtschaftsökologisch. Und ich glaube, diese Verbindung von, ja, wir wollen Wirtschaft, wir wollen aber auch Ökologie und wir wollen jetzt nicht ganz so viel grüne Jugend, das würde schon eine ganze Menge Leute abholen. Und das funktioniert ja sogar in Baden-Württemberg. Ich kann nur sagen, dass mir als Selbstständigem aus großer Freude und seit über 20 Jahren, ich wüsste beim besten Willen nicht, wen ich als Selbstständiger wählen sollte. Also die FDP war das mal, so die Zahnarzt- und Rechtsanwaltspartei, aber das ist sie ja nicht mal mehr.
Ja, und als Zahnarzt hast du ja bisher auch nicht geglänzt.
Weißt du nicht. Nochmal dahin zurück, auch diese ganzen Milieus, das Katholische, das frühere Zentrum, aus dem ja die CDU vorher vorgegangen ist, die Sozialdemokratie und die Malocher, das funktioniert alles nicht mehr so richtig. Also ich wäre sehr dafür, dass wir drei eine Partei gründen. Ich würde sie die Guten nennen.
Die Superguten.
Würde sie sofort wählen. Ja, naja, ich habe das Gefühl, die Stimmung bei den Leuten ist eben so ein bisschen gemischt. Also ich meine, ist euch innerlich nach Aufbruch? Also bei mir ist innerlich mehr so, dass ich das Gefühl habe, es ist alles so ins Schwimmen geraten. Und vor allen Dingen muss man Dinge jetzt schützen und irgendwie bewahren. Ich bin gar nicht
Was
sicher,
dass
ich...
Was musst du schützen und bewahren?
Naja, bestimmte Institutionen, unser Rechtssystem, unsere parlamentarischen Verfahren und so weiter und so fort. Ne? Also ich erlebe bei sehr vielen, speziell jetzt in der Union, so einen gewissen Flirt mit dem Sofortismus von Trump. Das gefällt vielen einfach optisch, ja, dass man da jemanden hat, der per Federstrich Soldaten in Gang setzt, die dann irgendwo Leute an Ketten zur Grenze karren und so weiter und so fort. Das übt so eine gewisse Faszination aus. Und
auch der Lindemann-Dreiklang. Wir müssen machen, machen, machen.
Genau, und so wie Milley und Musk und so. Ich kann das total verstehen. Man flirtet da halt irgendwie mit was, was einem diese ganze lästige Kompromissbildung und so weiter erspart. Aber das ist eben das, was ich meine. Ne? Mein Gefühl ist jetzt gerade fast schon so ein bisschen mehr, dass Dinge auch geschützt werden müssen. Aber
Mariam, dieses Schwimmen, was du beschreibst, das empfinde ich ganz genauso. Ich glaube, die Kunst besteht darin, in Zukunft schwimmen zu lernen. Also dieses am Ufer stehen und zugucken, das ist vorbei. Diese Unsicherheit, die wir nicht nur durch Trump erleben, die wir auch in Europa erleben. Ja, guck nach Österreich, guck nach Belgien, was da los ist. Was wir gerade machen, sind ja so die Festspiele der alten Welt. Also dass eine christdemokratische Partei wie die CDU noch 30% oder womöglich mehr bekommt, da lachen sie sich in anderen Ländern kaputt. Die sagen, ach ja, guck mal, so eine Partei hatten wir auch mal, die ist aber schon vor 10 Jahren kaputt gegangen. Also wir stehen am Ufer und das mit dem Schwimmen funktioniert noch nicht so richtig. Also dieses Navigieren in unsicheren Zeiten, diese Dauerkrise, ist das neue Normal. Also dieses Früher, was ja nie so war, wie wir uns das einreden, aber das ist vorbei.
Und es scheint die aktuellen Parteien außer der AfD zurzeit auch sehr zu überfordern, dieses neue Zeitalter. Und damit sind wir auch bei der anderen Frage dieser Tage, ob es sich die Parteien der sogenannten Mitte ohne Not, ob sie sich da quasi in die Unversöhnlichkeit und Deutschland damit in die Unregierbarkeit gequatscht haben. Darüber reden wir auch, aber lass uns doch mal nach und nach die Parteien durchgehen, wie sie und ihre Spitzenkandidaten so dastehen in diesem Winterwahlkampf. Vielleicht hilft das ja am Ende dem einen oder anderen Zuhörer doch noch bei der Wahlentscheidung, bei der Wahrheitsfindung, hätte ich beinahe gesagt. Mariam, du hast diese Woche ein hochinteressantes Interview geführt mit der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel. Mal ganz offen gefragt, wie geht's der Frau Merkel eigentlich gerade so politisch? Wen glaubst du, und jetzt mal wirklich in Wahrheit, nicht das offizielle Statement von ihr, das habe ich gehört, wen glaubst du, wird sie am Ende wählen?
Offen gestanden, ich glaube schon, dass sie mit ein bisschen Zähneknirschen aber doch die Union wählen wird, einfach weil sie denkt, dass es jetzt auf Wirtschaftspolitik ankommt. Also das habe ich ihr schon abgenommen. Ein Zuschauer hatte sie ja vor die Wahl gestellt, Habeck oder Merz. Und da hat sie ganz schön mit sich gerungen und ist dann am Ende bei Merz rausgekommen, eben wegen der Wirtschaftspolitik und so. Und das glaube ich, das wäre auch tatsächlich ihre Entscheidung.
Obwohl sie sich ja von sich aus zu Wort gemeldet hat, nachdem Friedrich Merz quasi bereitwillig gemeinsame Sache mit der AfD im Deutschen Bundestag gemacht hat, erst diesen Entschließungsantrag mit der AfD zusammengestimmt hat, dann später auch noch ein Gesetzesvorhaben. Das hat Angela Merkel ja so empört, dass sie sich ungefragt zu Wort gemeldet hat. Warum glaubst du, hat sie das gemacht? Sind das tatsächlich ihre inneren Werte oder war das auch die Gelegenheit, dem alten Konkurrenten Fritze Merz da einen auszuwischen?
Sie wollte das einfach loswerden und sieht sich auch tatsächlich, glaube ich, immer noch in der Rolle, die ihr 2016 so ein bisschen zugewachsen ist, Leader of the Free World. Und sie sieht sich tatsächlich als Sprecherin einer bestimmten Sache. Wenn man sich in der Union umhört, sogar unter den sogenannten Merkelianern, obwohl heute niemand mehr so heißen will, sind alle wirklich entsetzt. Also auch die, die viel große Stücke auf sie halten, empfinden das als einen Akt unfasslicher Illoyalität. Und was sollte das? Also, und wir haben sie ja danach gefragt, was genau wollten sie bewirken? Denn es war ja schon zu spät. Ihre Ermahnung kam am Donnerstag. Da war das Kind ja schon längst in den Brunnen gefallen am Mittwoch. Also was war die Idee? Und die Idee war ein Fanal, ein Mahnmal.
Einspruch. Also ich glaube schon auch, dass Angela Merkel sowas wie ein Gewissen hat. Aber ich glaube auch, dass bei AltkanzlerInnen ein großes Bedürfnis ist, das eigene Vermächtnis in ein bestimmtes Licht zu rücken. Also da meißeln ja alle so ein bisschen an ihrem eigenen Denkmal. Und es gibt zwei Vorwürfe, die Angela Merkel unbedingt von sich weghalten will. Der eine ist, ich habe Putin unterschätzt. Der andere Vorwurf ist, ich habe die AfD groß gemacht. Und wenn man ihre Biografie liest, was ich getan habe, wenn auch unter Phasen, unter Phasen der, ich sag mal, gewissen Unterhaltungslosigkeit, dann hat man auch da das Gefühl, dass jeder Satz so hinkalibriert ist, dass sie eigentlich immer alles richtig gemacht, was ihr gutes Recht ist. Ich finde, das darf sie. Aber ich würde sie jetzt nicht nur auf einen reinen Gewissensmenschen reduzieren. Dafür ist sie zu schlau.
Nur zum Hintergrund, Hajo Schumacher hat schon auch eine gewisse Merkel-Expertise. Er ist der berühmte Autor der Doktorarbeit Die Machtstrategien Angela Merkels. Deshalb nochmal die Nachfrage an dich, Hajo. Da du dich so sehr mit ihren Machtstrategien beschäftigt hast, sie weiß natürlich auch, wie ein solcher Zwischenruf an den fast schon sicheren Kanzlerkandidaten der eigenen Partei 3 Wochen vor der Wahl wirkt. War ihr das egal?
Also ganz ehrlich, erstens mal hat sie ihn nicht gefährdet, weil es war jetzt kein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube, wenn es jetzt so 28-29 gegen die SPD gestanden hätte, dann hätte sie sich das nochmal überlegt. Also die Nummer war jetzt relativ risikolos. Zweitens gibt's ja auch immer sowas wie eine paradoxe Intervention, weil das, was du gesagt hast, die verbliebenen Merkelianerinnen, sind ja auch viele Frauen dabei, die waren empört, also selbst ihre Fanschar war empört. Das heißt, es führt dann womöglich zu einem gegenteiligen Reflex, dass sich die Leute noch mehr hinter Friedrich Merz versammeln und zusammenscharren und sagen, also das ist vielleicht nicht der ideale Kandidat, aber das geht nun gar nicht. Also es hat ja auch so eine Loyalitätswirkung am Ende.
Das ist ja der Moment, in dem wir gerade sind. Also vor den CDU-Geschäftsstellen finden Demonstrationen statt. Es werden Plakate getragen. Die ganze Stadt hasst die CDU und so weiter und so fort. Und das erzeugt ein Klima, das den Dissens in der CDU intern praktisch zum Verschwinden bringt.
Und da funktioniert die CDU natürlich immer als eine Gehorsamspartei, ne? In dem Moment,
ich glaube, das wäre bei der SPD genauso. Du schließt ähnlich die Reihen, wenn sowas passiert.
Also insofern, glaube ich, ist der Merkel-Effekt nicht unbedingt negativ für Friedrich Merz.
Das glaube ich auch. Also ich höre selber Stimmen aus der Union, die sagen, naja, was wollte Friedrich Merz? Er wollte ja eigentlich, dass wirklich der Letzte in Deutschland merkt, die CDU ist nicht mehr dieselbe wie unter Angela Merkel. Ich habe eine 180-Grad-Wende, vor allem bei der Migrationspolitik gemacht, aber nicht nur dort. Es gibt jetzt wieder ein klar erkennbar konservatives Profil und da gibt's halt einige, die diesen 180-Grad-Schwenk unterstützen und sagen, danke Merkel, in diesem Falle wirklich mal danke Merkel, also nicht nur ironisch gemeint, dass du darauf hingewiesen hast, dass wir nicht mehr am selben Strang ziehen, dass wir jetzt etwas anderes sind. Und jetzt haben wir die letzten Tage, auch vor einer Woche im Apofika Presseclub, haben wir darüber gesprochen, was dieses gemeinsame Sache machen mit der AfD oder es zumindest in Kauf zu nehmen, wohl für Auswirkungen hat in den Umfragen. Und seit Donnerstag sind sie da, zumindest die beiden seriösen Umfragen, das Politbarometer und der ARD Deutschlandtrend. Und ganz klar erkennbar ist, es hat Friedrich Merz nicht geschadet. Die CDU ist nicht geschrumpft, die AfD ist nicht gestiegen. Friedrich Merz hat in den Persönlichkeitswerten sogar überraschend stark zugelegt. Hajo, du nix, hast du das so erwartet oder warst du auch verblüfft? Weil ich sage ganz offen, unsere drei journalistischen Expertinnen und Experten, die letzte Woche mit mir geredet haben, die waren sich plötzlich nicht mehr sicher, ob Friedrich Merz mit diesem Move seine Kanzlerschaft vielleicht sogar verspielt hat.
Ich fand diese Phase zwischen der Woche des Wahnsinns, ich nenne sie mal so, und den ersten belastbaren Umfragen, das war ja, naja, es waren ja so 5-6 Tage, ne?
Ja.
Und die gesamte Berliner Bubble war doch total unsicher. Keiner wusste, nützt es, schadet es, macht es gar nichts. Ja. Ich fand das super spannend, weil wir eines erlebt haben, unsere Berliner Binnensicht ist vielleicht dann doch eine andere, als die Menschen da draußen im Lande haben. Und du hast es eingangs gesagt, die Ampelmüdigkeit ist ja vielleicht auch eine Politikmüdigkeit. Und dieses Gefühl, wie sich das äußern würde in den Umfragen, ich fand es total spannend und auch für uns als Bubble mal eine ganz gute Herausforderung, dass wir nicht alles schon vorher wussten, sondern einfach total unsicher waren.
Genau, ich gebe das total zu. Also ich habe alles für möglich gehalten. Ich hätte auch für möglich gehalten, dass Friedrich Merz in quasi in einem impulsiven, ungestümen Akt, der nicht vom Ende her gedacht war, irgendwie sich richtige Probleme an Bord geholt hat. Die ersten Umfragen, wir sollen es jetzt auch wieder nicht überstürzen, deuten nicht darauf hin. Mariam, du kennst nicht nur unser Politgeschäft und Journalismusgeschäft, sondern auch die CDU sehr gut. Sag mal ganz ehrlich, vor 5 Tagen, was dachtest du, welche Ergebnisse der Merz-Move in den Umfragen zeitigen würde?
Also der Witz ist ja, dass wir die ganze Zeit sehen, dass die Leute den inhaltlichen Ansatz von Merz, also diesen 5-Punkte-Plan, Zurückweisung an der Grenze. Und Abschiebehaft und so weiter, das findet eine Mehrzahl der Leute, immer so 60-70%, finden das vollkommen richtig. Aber was sie nicht richtig finden, ist, das mit der AfD zusammenzumachen. Jetzt war eben die Frage, würden die Leute das eine schwerer gewichten als das andere? Und sie haben jetzt auf eine offensichtlich höher gewichtet. Und dazu gehört ja auch, also mein Gefühl war, dass er vor allem Stimmen verlieren würde. Mir hallen noch diese Worte von Bernd Baumann, dem AfD-parlamentarischen Geschäftsführer, so im Ohr, der dann gesagt hat, ja, Herr Merz, jetzt haben Sie mit uns gestimmt, aber jetzt stehen Sie hier mit schlotternden Knien, bibbernd und bitten um Entschuldigung. Und da hätte ich jetzt gedacht, dass dieses Schwächeln und dieses mal so und einen Tag irgendwie der Can-Do-Mann und am anderen Tag, also ich bedauere, dass das jetzt passiert ist und so weiter. Da hätte ich jetzt doch gewettet, dass ihm das sehr viel Zustimmung kostet. Und offenbar ist dieser Teil, dieses Wackeln, aber gar nicht rübergekommen. Das haben die Leute draußen gar nicht gesehen. Die Leute haben gesehen, hier versucht jemand, hier geht jemand ins politische Risiko. Und ich sehe es anders als Hajo. Mein Gefühl ist überhaupt nicht, dass die Leute politikmüde sind. Ich habe das Gefühl, alle hören 1000 Podcasts, alle wollen reden und so weiter, alle wollen diskutieren. Ich von der Friseurin bis zur Gemüsehändlerin und so, alle sprechen mich an, wollen Sachen wissen. Die Leute sind ganz eng dran. Aber was sie entsetzlich finden, ist wirklich, wenn die Parteien der Mitte es nicht schaffen, sich zu einigen. Also ich glaube, die Leute fanden den Mittwoch, also die gemeinsame Abstimmung mit der AfD, weniger schlimm als den Freitag, wo eben die Parteien der Mitte es nicht geschafft haben, den Antrag so auf die Bühne zu bringen, dass die AfD eben nicht nötig ist.
Zumal die FDP ausgerechnet ja noch diesen Kompromissvorschlag gemacht hat, komm, lass uns das Ding zurück in den Innenausschuss geben, wir können es vertagen.
Weil ich korrigiere gemerkt mich, hatten, dass sie so viele Abweichler hat.
Ich korrigiere mich, Mariam, lass uns nicht politikmüde, sondern politikermüde oder politikerinnenmüde, weil sie das Gefühl haben, dass die handelnden Akteure und Akteurinnen nicht so wirklich richtig hinter Lösungen her sind, sondern eher hinter Spielchen.
Ja.
Ich teile deinen Eindruck total, dass das Interesse da draußen riesengroß ist. Also das habe ich so auch noch nicht erlebt.
Und damit sind wir, bevor wir zum Binnenproblem der Union zurückkehren, bei einem Punkt, den Mariam schon angesprochen hat und der mich auch ehrlich gesagt sehr beschäftigt in diesen Tagen. Das ist eben die neue große Unversöhnlichkeit in der deutschen Politik. Man könnte auch sagen, das Versagen der Parteien der Mitte, der AfD, eine gute und effektive Politik entgegenzusetzen, sei es auf dem Feld der Migration oder auch auf anderen Politikfeldern wie der Wirtschaftspolitik. Stattdessen ist da doch irgendwie eine Lust, den anderen vorzuführen, eine Kompromisslosigkeit und das alles vor eben den feixenden Augen von Bernd Baumann und Co., von den Rechtsextremen, die ihr Glück, glaube ich, kaum fassen können. Ich meine, wir reden sehr hämisch über Österreich, ja, wo die Parteien der Mitte lange miteinander verhandelt haben, dann aber gesagt haben, ja, wir können uns hier nicht einigen und am Ende quasi jetzt so verhandelt wird, dass der rechtsextreme Herr Kickl der neue Bundeskanzler mit Hilfe der ÖVP werden könne. Aber führt die deutsche Politik nicht das traurige Schauspiel aus Wien, wie zerstöre ich Österreich, quasi jetzt mit hochdeutschen Untertiteln gerade selber auf?
Doch, natürlich. Also das ist das Szenario, auf das wir zusteuern, würde ich schon sagen. Und das Kapitel schwarz-blau zu machen, um nicht blau-schwarz zu bekommen eines Tages, das halte ich noch nicht für ganz erledigt.
Auch nach dieser Bundestagswahl hältst du es zumindest nicht für komplett ausgeschlossen, dass es über Umwege und Verhandlungen, die dann scheitern, vielleicht doch zu einem Bündnis CDU-AfD kommen könnte?
Also um das nochmal klar zu sagen, der Merz hat einen wirklich tief geführten Ekel vor der AfD. Also das ist nicht jemand, der irgendwie heimlich mit diesem Gedanken liebäugelt. Aber er hat natürlich einen strategischen Fehler gemacht. Er hat gesagt, die Ereignisse von Magdeburg und Aschaffenburg, die haben mich dazu gebracht, mein Versprechen, niemals mit der AfD Zufallsmehrheiten zu akzeptieren, zu brechen. So. Wenn das jetzt der Fall ist und diese beiden Ereignisse hätten eine Sondersituation geschaffen, wie willst du dann erklären nach dem 23. Februar, dass diese Lage nicht mehr besteht?
Finde ich einen ganz guten Punkt, zumal das das Kalkül der Rechten ist, nicht nur in Deutschland. Die Demokraten erledigen sich gegenseitig selbst, weil sie in ihrem Freund-Feind-Denken natürlich in den letzten Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg immer gelernt haben, ja, für die Unionisten der Gegner ist die SPD oder die Grünen. Sie kapieren aber nicht, dass die Gefechtslinien inzwischen anders verlaufen. Ich möchte euch zu einem Gedankenspiel einladen. Was wäre gewesen, wenn sich am Freitag Union, SPD und Grüne und meinetwegen noch die anderen dazu, wenn die sich auf Merzens Plan geeinigt hätten mit dem Argument, wir sind zwar jetzt nicht in allen Punkten einig mit diesem 5-Punkte-Plan, aber wir wollen zeigen, dass die demokratische Mitte mehrheitsfähig ist. Wer hätte dann den Sieg davon getragen? Hätten die Grünen gepunktet bei ihrer Klientel, die SPD? Die Union hätte wahrscheinlich gepunktet. Ja, aber wem hätte das genützt? Hätten die Bürger diese demokratische Lösung gutiert und ihre Stimmen gleichmäßig verteilt?
Das Schlimme ist ja, finde ich, oder eine der schlimmen Erscheinungen der letzten Woche war die, also es ist jetzt ein bisschen sarkastisch gesprochen, seht es mir nach, aber Erleichterung fast, mit der meines Erachtens vor allen Dingen die SPD die Lehre ihres eigenen Wahlkampfs mit der Otto-Welz-Lookalike Das ist jetzt gemein. Aber also
okay, die Erleichterung, ganz kurz zum Hintergrund. Also du spielst an auf diesen Stolz in der SPD, auch den Berechtigten beim Ermächtigungsgesetz der Nazis als einzige Partei damals im Deutschen Bundestag dagegen gestimmt zu haben. Danach, genau. Damals war der Fraktionschef der Sozialdemokraten Otto Wels, danach ist auch der Fraktionssaal genannt. Und dieser Geschichte, diesem einzigartigen Moment auch in der Parteigeschichte, an den erinnert die Partei natürlich gern.
Das ist natürlich eine kostbare Erinnerung und die jetzt zu verschleudern in meinen Augen. Plus, es kam ja so eine interessante, auch katholische Metaphorik in die ganze Auseinandersetzung, in dem Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende, gesagt hat, Herr Merz, wir können das Tor zur Hölle noch schließen, beachten Sie den Sündenfall und so weiter. Also wir waren voll in einer katholischen Metaphorik, die Kirchen haben sich eingeschaltet und so weiter. Also da sind ja Töne gefallen, die wirklich irre waren und die eben, wie gesagt, in meinen Augen überdeckt haben, dass die SPD gar nicht so recht weiß, wo ihr der Kopf steht. Wir kommen ja sicherlich noch auf die Geschichten, die jetzt über Olaf Scholz kreisen.
Ein Punkt ist mir noch wichtig. Man darf nicht geringschätzen, dass es eine absolute Mehrheit rechts der Mitte gibt. Union und AfD haben Stand heute über 50%. Und das Argument der, ich nenne sie mal, der Kalten in der Union, lautet, die Alternative zu einer AfD-Koalition bedeutet immer, dass wir uns eine SPD, die Grünen oder beide ans Bein hängen und damit irgendwelche, ja, komischen Kompromisskoalitionen machen müssen. Es wäre doch eigentlich viel praktischer, wenn wir jetzt endlich mal, ne, siehe Österreich, die Realitäten anerkennen und so eine konservativ-rechtsextremistische Koalition bilden. Und ich glaube, der Anteil der Unionisten, die diesen, ja, kalten Pragmatismus vertreten, der ist gar nicht so klein. Egal, was ich davon halte, aber ich glaube, diese Gruppe ist durchaus ernst zu nehmen.
Wir hören mal kurz rein, was Friedrich Merz selbst dieser Tage immer wieder sagt zu dem Vorwurf, naja, also das war jetzt nur quasi der erste Schritt, den er gemacht hat, auf die AfD zu. Von dort ist es nicht mehr weit bis zu einer organisierten Kooperation, wenn nicht Koalition. Und diese Worte von Friedrich Merz.
Es gibt keine Zusammenarbeit, es gibt keine Duldung, es gibt keine Minderheitsregierung. Sie ist der wichtigste Gegner für uns in diesem Wahlkampf. Wir wollen sie wieder klein machen, sie wollen wir zu einer Randerscheinung machen. Da, wo sie hingehört, liebe Freundinnen und Freunde. Und da gibt es kein Wenn und kein Aber, gar nichts gibt es da.
Das werden wir in den nächsten Jahren noch sehr, sehr häufig hören. Es heißt immer, mit mir gibt es das nicht. Aber es gibt andere in der Union, die sehen das entspannter.
Der Bundeskanzler, der noch amtierende, hat im Alles-Gesagt-Podcast der Zeit behauptet, also dass er das schon für sehr gut möglich halte, dass es in der Union nach Proforma-Gesprächen mit den anderen Parteien nach der Wahl am Ende doch eine Koalition mit der AfD geben werde. Ist für mich Teil des Wahlkampfs, sage ich offen. Ich glaube, Merz noch, dass er das genauso sieht, wie wir es gerade gehört haben. Ist für mich aber, dass Olaf Scholz das sagt, auch eben doch wieder ein weiterer Beleg für diese diagnostizierte Unversöhnlichkeit der Parteien der demokratischen Mitte, die ja auch, und das ist auch ein Phänomen zurzeit, immer mehr ausschließen. Du hast Söder, der eine Koalition der Union mit den Grünen schon lange ausschließt. Dieser Tage hat sich auch Christian Lindner angeschlossen. Also sollte die FDP irgendwie nochmal mitmischen, auf keinen Fall mit den Grünen. Die Parteien ziehen immer neue Linien, stellen sich gegenseitig Bedingungen. Ihr habt darauf hingewiesen, dass Friedrich Merz gesagt hat, also mein Migrationsplan. Und es gibt diesmal keine Kompromisse, keinen einzigen Kompromiss. Das ist natürlich genau diese Gemengelage, diese Mischung aus Kompromisslosigkeit und Feindseligkeit, die diese beschworenen österreichischen Verhältnisse am Ende doch wahrscheinlicher macht.
Es gibt ja eine interessante Frage, finde ich. Also Friedrich Merz, das wisst ihr, hat sich ja ganz lange ein Türchen zu den Grünen offen gehalten. Er hat das bis Magdeburg, hat er das eigentlich getan, also bis kurz vor Weihnachten. Dann gab es dieses Ereignis Magdeburg und dann ist irgendwas passiert, das dazu geführt hat, dass Merz den Ton völlig verändert hat. Und was ist da passiert? Der Merz ist von Markus Söder und vor allen Dingen von Alexander Dobrindt, also dem Landesgruppenchef der CSU in Berlin, wirklich an die Kandare genommen worden. Und in meinen Augen ist eine der großen Tragödien um Friedrich Merz, dass mit Wolfgang Schäuble einfach der Mann gestorben ist, von dem er immer noch sich beraten lassen hat, der einzige so Staatsmann von dem Kaliber, den die Union noch hat. Und das ist für mich auch die Tragik an dieser Merkelschen Intervention. Merkel hätte ja der Partei wahnsinnig helfen können und auch Merz, ehrlich gesagt, helfen können. Aber darauf hat sie verzichtet. Sie wird ihre Gründe haben. Ich finde es tragisch, denn eine Sache glaube ich dem Merz. Der Kanzlerpitch von Merz beruht ja darauf, dass er sagt, die Welt befindet sich in einem Kampf Autoritäre versus Demokratien. Und er sieht seine Rolle darin, erstens Deutschland in dieser Frage richtig zu positionieren und Europa in dieser Frage richtig zu positionieren. Das ist das, was Merz im Kern will. Und diese Sache ist der CSU vollkommen scheißegal. Ja?
Und der, muss man so sagen.
Das muss man leider in dieser Deutlichkeit so sagen.
Touché.
Und deshalb haben die diese ganzen Wochen und vor allen Dingen das Treffen in Seon dazu genutzt, den Merz richtig auf die Pelle zu rücken. Jetzt mach dich mal kenntlich.
So, und da gibt's noch einen zweiten Punkt, der meines Wissens nicht zu unterschätzen ist, weil die Älteren erinnern sich, 1999 gab es einen Landtagswahlkampf in Hessen. Da war der damalige Ministerpräsident Hans Eichel, /SPD, ganz sicher im Sattel, der führte die Umfragen an, das war ein gemachtes Bett eigentlich. Roland Koch, der Herausforderer in Hessen, machte den sogenannten Doppelpass-Wahlkampf damals. Legendäres Zitat von den Wahlkampfständen, wo kann man hier gegen Ausländer unterschreiben? Ergebnis war, Roland Koch hat diesen aussichtslosen Wahlkampf dann doch gewonnen und ist Ministerpräsident geworden. Roland Koch gehört zum Beraterstab von Friedrich Merz. Und ich bin mir sicher, dass er gesagt hat, Friedrich, erinnerst du dich damals, als wir die jungen Wilden waren, als wir die Erben von Helmut Kohl waren, da habe ich euch vorgemacht, wie sowas geht. Ja, scheiß auf die ganzen Berater, die sagen, mit Migration darfst du nicht, du musst jetzt mal steil gehen, du musst mal Führung zeigen, klare Kante. Und ich glaube, der eine Einflüsterer war Dobrindt, aber der andere auch Roland Koch.
Dann lass uns mal zur nächsten Partei gehen, die im Deutschen Bundestag auch mit Union und der AfD abgestimmt hat in der vorvergangenen Woche. Der FDP, beziehungsweise, es haben dann doch nicht alle mitgestimmt. Was waren es? Von 90 möglichen FDP-Stimmen waren es nur 67. Die meisten sind ferngeblieben. Und das hat, ja, ich glaube, zu so einer Art Endzeitstimmung in der FDP geführt. Es gibt dort einen Chatbeitrag von Wolfgang Kubicki, der öffentlich wurde, aus welchem Grund auch immer, in einem internen Chat soll er geschrieben haben, dass ja Johannes Vogel, Konstantin Kuhle und andere kritische Stimmen die Wahlkampfführung übernehmen könnten. Also er war richtig beleidigt. Er würde dann schon mal sein Büro aufräumen und das war so quasi sein Weg zu sagen, wir schaffen es so zerrissen, wie wir gerade sind, nicht über die 5%-Hürde. Ich frage mich nur, erodiert da gerade jetzt schon das System Christian Lindner? Ich meine, dass er nicht mehr weitermacht, falls die FDP den Sprung in den Bundestag nicht schafft. Das scheint eh klar zu sein. Aber was passiert da? Haben es da doch eine beträchtliche Zahl von Liberalen, quasi die langen Jahre unter Lindner, inzwischen satt und möchte schon jetzt nicht mehr folgen, Mariam?
Also diese offene Feldschlacht da, die kann ich jetzt noch nicht so ganz erkennen. Also ich habe das Gefühl, das war eigentlich mehr so eine verquälte Drückebergerei. Und ich muss immer wieder sagen, dass ich finde, dafür, dass es eine liberale Partei ist, gibt es doch verdammt wenig Dissidenten. Also ich habe immer das Gefühl, der einzige Johannes Vogel, den die haben, heißt Volker Wissing. Und der ist nun auch noch ausgetreten. Hm. Also den Aufstand gegen Christian Lindner sehe ich noch nicht so richtig, aber dass die mit Pauken und Trompeten in eine goldene Zukunft ziehen, das sehe ich auch nicht. Womit? Mit welchem Thema?
Das ist genau der Punkt. Wofür soll ich FDP wählen? Also Schwarz-Gelb, ne, illusorisch, irgendein Dreierbündnis möchte man nicht nochmal. Ist irgendein Thema da, wofür man die wählen könnte? Also man kann ja nicht mal große Steuergeschenke machen, wenn man an der Schuldenbremse festhält. Das funktioniert alles nicht. Ich glaube, wir haben in der FDP sowas Ähnliches wie gerade auch in der SPD zu sehen, Stichwort Klingbeil hat Scholz zweimal versucht zu bewegen, dass er Pistorius vorlässt. Die Parteimitglieder, insbesondere die Fraktionsmitglieder, haben kein großes Interesse, jetzt noch bei einem, der aller Voraussicht nach scheitern wird, sich irgendwie zu dem zu bekennen. Macht heißt ja, Gefolgschaft zu organisieren. Und wir erleben, dass in beiden Parteien die Gefolgschaft schwindet. Mir fiel das insbesondere bei Marco Buschmann auf, dieses Comeback der FDP, nachdem sie 2013 aus dem Bundestag geflogen sind. Dieses Comeback haben insbesondere Christian Lindner und Marco Buschmann organisiert, über NRW, dann zurück in den Bundestag
2017. Die sind ja auch beide immer noch am Ruder.
So, und Marco Buschmann war nicht anwesend bei der Abstimmung am Freitag. Es heißt Krankheit und so weiter. Wenn ich wirklich loyal bin mit meinem alten Kumpel, dann dope ich mich so, dass ich auf allen Vieren in den Bundestag krieche, um da meine Stimme abzugeben. Hat Marco Buschmann nicht gemacht. Das ist, oder sagen wir mal so, der Augur in mir würde daraus lesen, das ist Machterosion von Christian Lindner. Keiner hat Bock, am 23. Februar im Pesthauch der Niederlage zu stehen. Und alle denken schon an den Tag danach, an eine FDP ohne Christian Lindner, die dann vielleicht von Marie-Agnes Strack-Zimmermann geführt wird oder Vogel, Kuhle, Brandmann, wie sie alle heißen. Und keiner will mehr Team Lindner sein.
Zu Mariams Einwand irgendwie, dass man auch nicht weiß, wofür sie steht, da würde ich jetzt gerne mal ungewohnter oder ungeübterweise eine Lanze brechen, weil ich finde schon, dass sie sich inhaltlich unterscheidet vom Angebot der anderen Parteien, einfach mit dem Satz, so wenig Staat wie irgend möglich. So, das kann man ja falsch finden, aber ich finde, für dieses Profil stehen sie. Jetzt kann man ihnen immer wieder vorwerfen, naja, ihr habt ja zusammen mit SPD und Grünen den Staat zum Teil weiter aufgebläht. Man kann ihnen aber auch zugute halten, dass sie damals tatsächlich nicht gesagt haben, das ist unsere Wunschkoalition, aber sowas wie staatsbürgerliche Verantwortung zumindest mal für ein paar Jahre versucht haben zu übernehmen, um bei diesem Bündnis, wo die Hauptthemen sicherlich nicht maßgeschneidert sind für die FDP, trotzdem mitzuwirken.
Total. Also das würde ich Ihnen auch immer zugute halten und überhaupt, also bin ich dankbar, dass es eine liberale Kraft gibt, aber ich finde, man hat immer das Gefühl, wie die Partei selber geführt wird. Da, finde ich, fehlt mir so das überzeugende liberale Element. Das sich selbst hinterfragen, die Sachen debattieren, gegenschneiden, sich einfach mehr prüfen und so. Da finde ich, die sind immer sehr auf Standard gefahren.
Ich bin ja so ein sozialliberaler Romantiker und ich kenne noch die Zeit, da stand die FDP für drei Säulen, auch mit den Ministern. Das war Wirtschaft, das war Außenpolitik, also Lambsdorff, Genscher, und das war Rechts- und Innenpolitik, im besten Sinne Freiheitspolitik, Bürgerrechte und sowas. Das waren so Leute wie Hirsch und Baum. Christian Lindner hat es geschafft, diese drei Säulen irgendwie komplett zu einer zusammenzuführen, auf der er ganz alleine steht. Das Programm der FDP heißt Christian Lindner. Und jetzt einfach mal ein Gedankenspiel. An was erinnert ihr euch aus drei Ampeljahren, was irgendein FDP-Versprechen wäre, was man eingelöst hat? Also,
ich habe eins.
Verbrenner aus?
Genau.
Die Aktienrente. Das war okay. Ein Leib- und Magenthema und wurde nicht in dem Umfang, wie es die FDP wollte, eingeführt oder auf den Punkt. Weg gebracht, aber es kam. Also ich bin hier heute, ihr seht das, in ungewohnter Rolle unterwegs als großer FDP-Verteidiger, habe aber noch ein Zitat, was ihr mir unbedingt erklären müsst. Es stammt in diesem Falle von Friedrich Merz, behandelt aber die FDP auf Unterstützung der Union, sei wirklich nicht zu hoffen. Und jetzt ein beinhartes Merz-Zitat, 4% über die FDP sind 4% zu viel für die FDP und 4% zu wenig für die Union. Das heißt, wir haben in den vergangenen Wochen immer mal wieder die Versuche von Christian Lindner vor allem gehört, ein schwarz-gelbes Bündnis in dem Bereich des Möglichen zu reden. Das war jetzt die Komplettabsage, oder?
Total. Und das hängt mit der Wahlrechtsreform zusammen, die Ampel verabschiedet hat. Und wo die CDU sagt, also damit, dass ihr die Zweitstimme im Grunde komplett entwertet habt, habt ihr euch jede Zweitstimmenkampagne von uns wirklich vermasselt. Also so, das kostet uns Direktmandate und also mit uns nicht Freunde.
Aber kann es nicht da auch zu einem paradoxen Effekt kommen, dass die Leute sagen, also wenn der Merz so böse ist, dass jetzt alle, also ich meine, die FDP hat ein Potenzial von 22% in Deutschland. Das sind Menschen wie Mariam, die grundsätzlich finden, wir brauchen eine liberale Partei. Finde ich übrigens auch. Du holst von diesen 22 möglichen Prozent, holst du gerade 4. Das heißt, Angebot und Nachfrage klaffen da ganz schön auseinander. Das ist ein großes Problem dieser Partei. Aber kann es sein, dass von diesen 22% Potenzial jetzt so ein bisschen wie bei Merkel durch diese Gemeinheit von Friedrich Merz, und das ist ja wirklich ein Schlussmachen, ja, Schwarz-Gelb ist traditionell, also das ist ja, ganz schön illoyal. Aber kann es jetzt auch zu so einer Reaktanz kommen, dass FDP-Fans sagen, also ne, jetzt wählen wir auch mit geballter Faust in der Hosentasche dann doch nochmal den Krischi.
Kennen denn viele Leute diesen Hintergrund mit der Wahlrechtsreform? Ist das bekannt?
Also weil, ich glaube, das hat sich das noch nicht rumgesprochen.
Nee, ne? Nee.
Ja. Dazu hast du jetzt beigetragen zur Aufklärung, Mariam. Und damit kommen wir zur nächsten Partei und zur nächsten Führungsdebatte. Wir sind live dabei bei den Sozialdemokraten, wo sich 2,5 Wochen vor der Wahl auch Erstaunliches getan hat. Ein Bericht vor allem der Kollegen vom Tagesspiegel, der offengelegt hat, dass SPD-Chef Lars Klingbeil offenbar gemeinsam mit Saskia Esken und dem Generalsekretär Matthias Mirsch, bevor die Entscheidung fiel, auf Olaf Scholz eingewirkt haben sollen, ihm versucht haben sollen, klarzumachen, pass mal auf, das gibt mit dir nichts mehr als Spitzenkandidat. Wir haben doch da den Boris, den beliebtesten Politiker seit mehr als 2 Jahren, und konnten sich am Ende offenbar nicht durchsetzen. Aber das wurde jetzt bekannt, und es wurde gleichzeitig schon spekuliert, wer ein Interesse hat, dass diese Nachricht, die von Olaf Scholz übrigens beinhart dementiert wurde, es habe solche Gespräche nie gegeben, dass eine solche Nachricht quasi jetzt lanciert wurde. Hajo, du kennst die SPD im Inneren mindestens so gut wie Mariam die Union. Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, ich habe es ja schon gesagt, die Parallele zur FDP ist jetzt nicht zu übersehen. Da versuchen Menschen Absetzbewegungen zu machen. Und ob das jetzt Mirsch, Esken, Klingbeil oder irgendwer war, aber so eine Nachricht sickert nicht einfach mal so irgendwo durch. Sowas wird gezielt gespielt. Und das ist der gleiche Effekt, den wir auch bei der FDP haben. Man setzt sich jetzt schon ab vom Verlierer, vom Mutmaßlichen, um in der Zeit danach die besseren Karten zu haben. Weil wenn man bis zuletzt an Olaf Scholz festgehalten hat, dann wird man mit ihm auch am 24.02. Kopf kürzer gemacht. Und gerade die beiden Parteivorsitzenden, insbesondere Klingbeil, der rechnet sich ja noch eine Menge aus in der SPD. Der muss jetzt schon mal sehen, dass er sich einen Schlanken macht.
Dieser Gedanke, ach, hätte es doch Pistorius gemacht, mit dem tut man, glaube ich, Pistorius gar keinen Gefallen. Also der Pistorius kann von Glück sagen, dass die Wahl nicht vorher auf ihn gefallen ist, weil er inzwischen, glaube ich, längst wundgeschossen wäre. Und so hat er sehr viel bessere Karten am Ende, die Trümmer aufzusammeln. Jetzt kommt es halt entscheidend darauf an, was aus Lars Klingbeil wird. Und da gibt's ja Leute, die vermuten, dass dessen Schicksal auch der Grund dafür ist, dass das jetzt nach draußen gesickert ist, damit man ihm nicht vorwerfen kann, du hast den Scholz gepusht.
Genau, weil so, das hätte sonst ein Argument sein können. Pass mal auf, du hast hier unseren Unglücksraben als Kanzlerkandidaten nicht verhindert. Und jetzt hätte er hier quasi den vermeintlichen Beleg, naja, ganz so war es nicht. Ich habe mich schon bemüht, aber der Sturkopf wollte nicht. Es ist schon so, dass seit Beginn dieses Speedy-Wahlkampfes, den wir erleben, die SPD und Olaf Scholz natürlich trotzdem darauf hoffen, dass irgendwie sowas wie Momentum entsteht. Übrigens dasselbe, worauf auch Robert Habeck und die Grünen hoffen. Es ist einfach nicht entstanden. Mariam, was glaubst du, wurden da Chancen verpasst, auch gewisse Inhalte jenseits der Migration offensiv zu spielen, um vielleicht wieder attraktiver zu werden? Oder war das von Anfang an eine Art Totgeburt, dieser SPD-Wahlkampf?
Ich habe das Gefühl, dass steht und fällt einfach alles mit einem Kanzlerkandidaten und Kanzler, der nicht bereit ist, auch nur irgendwie einen Millimeter von eigenen Verfehlungen oder so weiter zu sehen. Also wenn wir irgendwie als Land aus diesem Schlamassel kommen wollen, dann brauchen wir Leute, die in der Lage sind, sich selber zu korrigieren. Und dazu ist er einfach überhaupt nicht in der Lage. Und meiner Ansicht nach ist das das Hauptproblem der SPD.
Hajo, du nickst heftig.
Also ich habe einen großen sportlichen Respekt vor Olaf Scholz, mit welch einer Gelassenheit, der jetzt durch die Podcasts tingelt und erzählt, dass er früher eine Katze hatte und, weißt du, dieses ganze Menschelnde, dieses, ja, wie soll ich sagen, strategisch Menschelnde, was der da gerade so abzieht, das, also da muss man schon echt über eine Menge Resilienz verfügen. Dafür erstmal grundsätzlich so, also für die psychische Verfasstheit großen Respekt. Ich glaube, es gab so ein letztes Aufzucken, Aufkeimen von Hoffnung nach dieser Woche des Wahnsinns, als sich alle eingeredet haben, jetzt hat der Merz aber richtig in die Grütze gegriffen. Jetzt kommen wir nochmal auf den letzten Metern. Erinnert euch an 2021, da hat auch keiner an Olaf geglaubt und dann hat er es noch geschafft. Das ist ja die Geschichte, die sich immer und immer wieder erzählen. Ne? So wie Schalke, wir sind auch schon mal irgendwann fast Meister geworden und funktioniert halt nicht. Und deswegen kam natürlich auch diese Geschichte, wir wollten Olaf ja sowieso nicht da haben und haben ihn versucht zum Rücktritt zu drängen, genau nach dieser Woche, als man gemerkt hat, es gibt kein Momentum.
Es gab diese Woche mehrere Meldungen, die die SPD eigentlich hätten aufhorchen lassen müssen. Da ist zum Beispiel die Zahl der armutsgefährdeten Rentner in Deutschland auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Die Mieten in Deutschland steigen weiter deutlich an und es fehlen 550.000 Sozialwohnungen. Also das sind Themen, wo die SPD eigentlich wuchern könnte, wo sie sagen könnte, pass mal auf, diese Bereiche sind uns immer schon wichtig. Warum spielen die in diesem Wahlkampf keine Rolle? Warum geht es immer nur um Migration? Und warum hat auch die SPD es nicht geschafft, quasi hier eigene Akzente zu setzen?
Weil es die Linke gibt. Wir haben, seitdem Sarah Wagenknecht da weg ist, haben wir eine relativ geeinte Linke. Ich finde diese Operation Silberrücken mit diesen drei Käuzen, Ramelow, Gysi und Bartsch, auch ganz, auch medienwirksam. Offenbar ist die linke Vorsitzende auch inzwischen ein TikTok-Star, wo man bislang auch nicht mitgerechnet hat. Das heißt, wer sozial pur will, wählt die Linke. Und die SPD hätte ja Zeit gehabt, in den drei Ampeljahren, Stichwort Wohnungsbau oder so, zu zeigen, da können wir was, da machen wir was. Da haben sie nicht so richtig geliefert beim Bürgergeld. Ach komm, da können wir lange drüber reden. Aber wer sozial pur will, der geht zur Linkspartei.
Ja, während die SPD auf ihr Momentum wartet, tut das Robert Habeck auch. Und ich meine, beim Wahlkampf der Grünen, da können wir über vieles diskutieren. Aber auch hier das Phänomen, dass die eigentlichen Kernthemen der Grünen, wo sie guten Gewissens sagen können, pass mal auf, das haben wir in die deutsche Politik gebracht. Hier haben wir Bewusstsein geschaffen. Hier haben wir für Veränderungen gesorgt. Also vor allem bei der Klimapolitik. Da scheint es auch von grüner Seite ganz, ganz wenig drum zu gehen. Stattdessen kommt Robert Habeck als Reaktion auf Aschaffenburg und Friedrich Merz mit einem 10-Punkte-Papier für eine Sicherheitsoffensive um die Ecke. Darin Punkte, die gerade für Grüne migrations- und sicherheitspolitisch doch an die Grenzen bringen, überfordern. Es gibt massiven Widerstand, vor allem von der grünen Jugend. Was ist das, Mariam? Versuch uns das zu erklären. Ist das klug von Habeck, quasi hier zu sagen, okay, alle reden darüber, jetzt muss ich auch ein eigenes Angebot haben? Oder ist es gerade nicht gut, weil er weiß, dass weite Teile der Partei, die ihn eigentlich solidarisch durch diesen Wahlkampf tragen wollten, jetzt sich genötigt sehen, Widerstand zu leisten und gleichzeitig von den grünen Kernthemen weiterhin kaum die Rede ist?
Also klug ist es, auf jeden Fall, finde ich, sich zu Themen zu äußern, die die Leute nun mal einfach umtreiben. Also nach den Anschlägen irgendwie zu sagen, da reden wir jetzt nicht drüber und wir reden lieber übers Klima oder übers Wetter oder so, das hätte die Partei ja vollkommen desavouiert. Der Fehler, den er nur gemacht hat, ist, dass er offenbar wirklich komplett auf eigene Rechnung arbeitet und überhaupt nicht mehr versucht, die Partei hinter sich zu bekommen und auch nicht so ganz finde ich, klar wird, was er eigentlich in der Migrationspolitik wirklich will. Und ein bisschen hatte ich den Eindruck, das ist auch so etwas, so eine Übersprungshandlung, dass nämlich die Grünen ja selber eine Zeit lang gedacht haben, die Energiewende produziert nur Gewinner. Und wir stellen jetzt irgendwie fest, dass das so nicht funktioniert hat. Und ich habe früher immer gedacht, ja, ja, die Grünen haben vielleicht diese und jene Macken, aber die haben, was dieses Thema angeht, die besten Konzepte. Und da, finde ich, ist unter einem Wirtschaftsminister Robert Habeck, sind da doch einige Zweifel dran aufgekommen, was das Handwerkliche bedeutet, was die Perspektiven bedeuten und so weiter. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, dass einerseits liegt das Thema Migration in der Luft, aber andererseits ist eben auch bei der anderen Frage, bei der Klimafrage, ist so ein bisschen, das kollidiert mit wirtschaftlichen Interessen und man hat sich noch nicht so einen finalen Reim darauf gemacht, was eigentlich falsch war in den eigenen Konzepten.
The big picture ist ja auch, dass SPD und Grüne darum rangeln, wer darf mutmaßlich mit einer Union koalieren. Jetzt mal Söder hin, Söder her. Der ändert seine Meinung ja auch berechenbar. Da könnte er auch Journalist sein. Aber
ist er ja auch.
Zumindest gelernt, dieser 10-Punkte-Plan, der war doch eigentlich, das war doch ein Brief, ein Love-Letter an Friedrich Merz. Ja, zu sagen, ey komm, wir sind gar nicht so, wir verhindern gar nicht alles, wir machen da mit euch auch Sachen. Also das war ja eigentlich so ein Bewerbungsschreiben. Und dahinter muss man, glaube ich, sehen, Robert Habeck hat jetzt auch gerade mal so eine biografisch relevante Phase. Was passiert denn, wenn die Grünen nicht mehr mitregieren ab März 25? Was passiert denn dann mit Robert Habeck? Geht der 4 Jahre in die Opposition oder geht er dann doch wieder zurück an die Küste und schreibt philosophische Bücher oder wird vielleicht Bundespräsident, oder wo ich ihn übrigens sehr gut sehen würde. Also ich fände, Robert Habeck wäre ein großartiger Bundespräsident. Aber für Robert Habeck ist das natürlich auch so ein bisschen letztes Gefecht. Ja, er ist in diesem internen Wettstreit mit Annalena Baerbock, die ja eine gewisse Prozentzahl letztes Mal vorgelegt hat. Da möchte er auch nicht unbedingt dahinter zurückfallen. Und es kann ja auch durchaus sein, dass bei den Grünen dann irgendwann so eine Stimmung auftaucht. Bisschen wie bei der FDP und SPD, den anderen beiden Ampelparteien. Du hast deine Chance jetzt gehabt und zwar mehrfach. Du hast sie nicht genutzt und Tschüssikowski, jetzt machen es die anderen.
Ja, das ist natürlich genau das, was wahnsinnig wichtig ist für auch die weitere Karriere von Habeck und Baerbock, dass man es in die Regierung schafft, weil in der Opposition sind einfach 1000-mal weniger Ämter für alle da. Und dann wird's eng, dann werden auch genau die Fragen gestellt und dann geraten sie sicherlich beide auch unter Rechtfertigungsdruck.
Es gibt ja ein starkes Motiv für Schwarz-Grün. Und das war in den letzten 2 Jahren immer die Ukraine. Also die Grünen waren die eine Partei, auf die sich die Union immer verlassen konnte, wenn sie die Lieferung von Taurus und überhaupt mehr Waffen für die Ukraine gefordert hat. Und dieses Thema rutscht jetzt langsam so ein bisschen weg. Wir sehen, dass Trump sich anschickt, da irgendwie Dinge ins Werk zu setzen. Wir wissen nicht genau, wo. Die Ukraine steht mit dem Rücken zur Wand und die Stimmung ist im Moment nicht mehr danach. Die müssen wir jetzt nochmal massiv aufrüsten. Also man hat ja gesehen, was passiert ist mit dem letzten Hilfspaket. Und damit fällt für Friedrich Merz auch ein Motiv weg, sich gegen Markus Söder durchzusetzen, das immer eine starke Rolle gespielt hat.
Ich würde noch ein Wort zur Energiepolitik verwenden. Ich glaube, diese ganze Ausbauoffensive Windkraft, das ist so ein bisschen die Agenda 2010 von Robert Habeck. Ich glaube, dass wir in 10, 20 Jahren sagen werden, das waren die Jahre, diese Ampeljahre, wo der U-Turn geschafft wurde, Genehmigungsverfahren schneller und. Ich meine, die Zahlen letztes Jahr fast 60% aus regenerativen Energien, das ist schon ein ziemlicher Erfolg. Der geht nur im Moment unter in diesem Gewirr von vielen anderen auch globalen Themen. Irgendwann wird es sein wie mit Schröder, dass man sagt, ach guck mal, da haben wir ihm vielleicht ein bisschen Unrecht getan, aber dann ist es zu spät.
Wir könnten jetzt natürlich auch noch über das Schicksal des BSW reden. Dass die Partei von Sarah Wagenknecht hat in den Umfragen kräftig an Unterstützung verloren, liegt größtenteils mittlerweile unter 5%. Es gibt Rebellionen aus den eigenen Reihen von Leuten, denen jetzt erst schon klar wird, dass das doch ein ziemliches autoritäres Konstrukt ist, was dort ins Leben gerufen wurde. Aber wir wollten uns ja heute auf die Parteien der demokratischen Mitte konzentrieren. Deshalb lassen wir es auch dabei. Ich danke euch für eure Einschätzung und bleibe leider trotzdem mit dem unguten Gefühl zurück, dass es gar nicht ausgemacht ist, egal wie diese Wahl ausgehen wird, dass wir am Ende eine solide und auch miteinander auf Kompromissbasis kooperierende Regierung haben werden, wenn man zum Beispiel dieser Tage auch die Stimmen der Jusos hört, wo schon viele fordern, also eine Koalition mit einer Merz-CDU solle ausgeschlossen werden, wohl wissend, dass die Große Koalition eigentlich als das wahrscheinlichste Bündnis nach der Bundestagswahl bislang angesehen wurde. Also selbst das wird jetzt von Kräften in Frage gestellt innerhalb der SPD, und ob die aktuelle Parteiführung stark genug ist, solche innerparteilichen Widerstände zu überwinden, das ist auch nochmal eine Frage. In 2 bis 3 bis 4 Wochen sind wir da schlauer. Ich habe euch vor dieser Sendung gebeten, quasi nochmal eure Rubrik der Woche hier mitzubringen. Das habt ihr freundlicherweise auch getan, und wir fangen an mit Mariams Rubrik.
Der schönste Satz der Woche.
Welcher ist es denn, Maria?
Angela Merkel hat zu uns im Interview gesagt, angesprochen auf die Kritik zu ihrem Buch: Herrgott, dass ich langweilig bin, das wussten wir doch.
Das möchte man von Olaf Scholz auch mal hören.
Ja, aber die Langeweile scheint bisher einfach die wertvollste Charaktereigenschaft zu sein, der letzten 2 Jahrzehnte zumindest, um Bundeskanzler zu werden. Das war mal anders. Es gab auch mal Gerhard Schröder. Und ich meine, Friedrich Merz kann man vieles vorwerfen, aber langweilig hat er die Politik zumindest in den letzten 2 Wochen nicht gemacht.
Von Schlafwagen redet keiner mehr.
Bevor wir ganz zum Schluss kommen, ich habe noch eine Frage an euch, und die meine ich total ernst. Wenn ihr euch das gesamte Arsenal an Spitzenkräften der deutschen Politik anguckt, also inklusive Söder, Wüst, Pistorius und so weiter, wem traut ihr zu, mit einem Typen wie Donald Trump am erfolgreichsten, vielleicht auch am psychologisch klügsten umzugehen? Wer macht das? Wer würde das am besten machen? Ich weiß, das ist jetzt ein total fiktives Spiel, aber ist das Friedrich Merz? Ist das Olaf Scholz? Ist das Robert Habeck? Ist das Markus Söder? Was würdet ihr sagen?
Also Merz ist jedenfalls derjenige, der kulturell und vom sozusagen sozialen Parkett her am nächsten in so ein Umkreis von Donald Trump geraten ist. Ich will jetzt nicht
ein
sagen.
Ein vergiftetes Kompliment.
Nein. Das meine ich überhaupt nicht vergiftet. Also, der kennt einfach die republikanische Partei. Der hat da natürlich andere Leute im Kopf, als es Trump
die
ist.
Die alte republikanische
Richtig,
Partei.
Naja, aber er kennt schon auch ein paar von den Verfallsformen.
Du glaubst, Friedrich Merz wäre der beste Deal-Making-Buddy für Donald Trump.
Ich fürchte, wir alleine als Deutsche werden sowieso da nicht so wahnsinnig viele Deals anzumelden haben. Die Frage ist, wem gelingt es am ehesten, eine europäische Front aufzubauen, so zersplittert wie die Landschaft wiederum auch ist. Mhm. Und da traue ich in der Tat Merz viel, viel mehr zu als zum Beispiel Olaf Scholz. Viel, viel mehr. Der die Beziehungen zu Polen und zu Frankreich vollkommen hat verdorren lassen.
Und auch als Angela Merkel, um
absolut,
das noch anzufügen.
Ja.
Ich glaube, wir sind da einfach mit unserem aktuellen Personal nicht optimal aufgestellt.
Ja, aber kann das jemand
sehr
sein?
Sehr diplomatisch.
Das ist meine Frage.
Nein, ich würde auch sagen, am ehesten noch Friedrich Merz. Also ich glaube, du brauchst da ganz viel Gelassenheit und keine Kurzschlussreaktionen, zu denen ist Merz natürlich immer fähig. Aber ansonsten, vor dem Hintergrund dessen, was Mariam gesagt hat, würde ich auch sagen, eher.
Performer der Woche.
Ich habe sie schon genannt. Ich finde die 3 Silberrücken, auch wenn ich politisch mit ihnen nicht immer einer Meinung bin, aber was Gysi, Ramelow und Bartsch da abziehen, so ein bisschen wie die Stones, so 200 Jahre deutscher Geschichte, Ost wie West, was sich da zusammenballt. Und es gab ja ein paar Bilder zu sehen, wo es völlig überfüllte Veranstaltungsräumlichkeiten ging, wo sie dann draußen an irgendwelchen Laternen klammerten und Reden hielten, wie die Volkstribüne früher. Also die 3 sollten vielleicht nicht Politik machen, sondern Musik, aber Performer der Woche auf jeden Fall.
Gut, also noch machen sie meines Wissens keine Musik. Insofern müssen wir mit deren Politik Vorlieb nehmen. Vielen Dank euch. Helft mir zum Schluss dann noch. Wir gucken am Ende des Presseclubs immer schon in die nächste Woche und bitte euch um eure Einschätzung. Was glaubt ihr, weil wir ja immer das Thema der Woche identifizieren wollen, politischer Natur. Was glaubt ihr, was am Samstag nächster Woche, da sind wir schon dann 8 Tage nur noch vor der Bundestagswahl, was dann hier das große Thema sein wird?
Und nächste Woche?
Oh, das ist eine gute Frage. Nicht, dass ich es mir wünsche, aber ich glaube, die AfD sammelt vielleicht doch noch ein paar Stimmen und vielleicht reden wir dann darüber, wie das so mit Koalitionsoptionen ist und ein bisschen das, was wir heute beredet haben, also wie die Demokraten in Zukunft zusammenarbeiten.
Maria, mit Blick auf das, was nächste Woche so ansteht, was glaubst du, wird hier das Thema der Woche sein?
Also worüber man auf jeden Fall reden wird, sind die Nachrichten, die Donald Trump bis dahin produziert.
Da wird uns nicht langweilig, aber auch die deutsche Politik ist gerade nicht für ihre Langeweile bekannt. Das hat zu einer munteren Diskussion hier geführt. Ich danke euch sehr dafür. Würde mich freuen, wenn ihr demnächst hier in dieser oder in anderen Konstellationen zu Gast seid. Vielen Dank euch beiden.
Total gerne. Vielen Dank dir.
Gerne.
Tschüss.
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 Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kugel und Hanna Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Rubriken und Stimme der Vernunft, Bettina Rust.